Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg ist kein Glück, deinem Podcast für Zeitmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Und heute sind wir bei Teil 3 unserer Serie über virtuelle Assistenten. Und jetzt wird es richtig spannend, denn in den ersten beiden Folgen haben wir uns angeschaut, was virtuelle Assistenten sind, wie du kostengünstige Teams aufbauen kannst und wo du die richtigen VAs findest, wie du Interviews führst, Probearbeit gestaltest und Verträge sauber aufsetzt. Heute geht es um die Königsdisziplin, Führung und Zusammenarbeit im Remote-Alltag. Denn die spannende Frage lautet, wie stellst du sicher, dass deine virtuellen Assistenten auch tatsächlich zuverlässig arbeiten, dass du den Überblick behältst und das Ganze ohne in ein ständiges Mikromanagement zu verfallen? Denn genau das ist die Herausforderung. Du siehst deine Mitarbeiter nicht im Büro. Du kannst nicht mal eben rübergehen und nachfragen. Alles läuft digital, asynchron, über mehrere Zeitzonen hinweg, man könnte fast sagen anonym. Und in dieser Folge zeige ich dir, welche Meeting-Formate wirklich Sinn machen und welche nur Zeit fressen, wie du Transparenz über Aufgaben und Fortschritte schaffst, ohne jeden zweiten Tag nachzuhaken, wie Kommunikation im Alltag funktioniert mit den entsprechenden Tools, wann nutzt du was, wie du Zeit und Geld sauber managst, von Zeiterfassung bis hin zur internationalen Bezahlung und welche Tools und Sicherheitsmaßnahmen unverzichtbar sind. Und am Ende hast du einen Wochenfahrplan für Remote Leadership. Schlank, praxisnah und sofort umsetzbar. Lass uns also direkt mit dem wichtigsten Punkt starten: Meetings. Viele Unternehmer machen einen von zwei Fehlern. Entweder sie haben gar keine Meetings und wundern sich, warum alles drunter und drüber geht, oder sie haben zu viele Meetings und verbringen mehr Zeit mit Reden über die Arbeit als mit der Arbeit selbst. Und die Lösung liegt in der Mitte. Klare Strukturen, feste Rhythmen. Das Herzstück deiner Remote-Führung ist ein wöchentlicher Fixtermin mit dem ganzen Team. Da eine kleine Anmerkung zu: Das betrifft den Zeitraum, solange du ein kleines Team hast. 1, 2, 3, 4 VAs, alle, mit denen du noch direkt Kontakt hast. Wie du Teams daraus bildest, das machen wir in einer späteren Folge. Also, der wöchentliche Fixtermin, so läuft er ab. Jeder gibt ein kurzes Update. Was lief gut diese Woche, was war schwierig, was steht als nächstes an? Quasi wie eine Mitarbeiterbesprechung, virtuelles Kaffee trinken. Probleme werden gemeinsam gelöst, nicht nur zwischen dir und einem Mitarbeiter, sondern im Team. Und so lernen auch alle voneinander. Verantwortlichkeiten werden geklärt. Wer macht was bis wann? Und Dauer des Meetings höchstens 30 bis 60 Minuten, 60 Minuten wirklich absolutes Maximum, je nach Teamgröße. Bedenke, du zahlst alle in dem Moment. Also das ist schon ein relativ teures Meeting, was auch ein Ergebnis bringen sollte. Warum funktioniert das? Du schaffst Transparenz. Jeder weiß, woran die anderen arbeiten. Und das baut Teamgefühl auf, auch über Distanz. Und ergänzend zum Teamcall brauchst du dann noch individuelle Gespräche mit jedem Mitarbeiter, wöchentlich oder 14-tägig, je nach Bedarf. Und diese One-on-One-Calls haben einen klaren Fokus: Hindernisse aus dem Weg räumen, persönliches Feedback geben und auch die Motivation checken. Darüber hinaus klären, ob die Anzahl der Stunden so noch in Ordnung sind, ob mehr erforderlich sind, ob der VA auch mehr einbringen kann, ob man reduziert, wie man allgemein zufrieden ist. Wichtig, das ist kein Kontrolltermin, sondern ein Entwicklungsgespräch. Also frage nicht nur, hast du die Aufgabe erledigt, sondern was brauchst du von mir, um noch besser zu werden? Hast du selber Verbesserungsvorschläge? Wie könntest du dich noch weiter einbringen? Und so weiter. Eine goldene Regel für Remote-Teams: Jede Aufgabe hat einen klaren Verantwortlichen. Und nicht das Team macht das, sondern Maria macht das bis Freitag. Und noch wichtiger: Jeder Mitarbeiter hat eine Nummer-1-Priorität bis zum nächsten Call. Das verhindert Verzetteln und sorgt dafür, dass das Wichtigste zuerst passiert. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meine Anfangszeit mit virtuellen Teams. Wir hatten keine festen Meetings, sondern haben dann bei Bedarf miteinander gesprochen, denn immerhin wollte ich ja mir Freiraum schaffen und nicht noch mehr Gespräche. Tja, das Ergebnis: Chaos. Keiner wusste, was der andere macht. Aufgaben wurden teilweise sogar doppelt erledigt und andere dafür gar nicht. Und erst als ich einen festen Montag-Call eingeführt habe, da lief es plötzlich rund. Plötzlich waren alle synchronisiert und ich musste nicht mehr jeden Tag einzeln nachfragen. Es begann sogar damit die Zeit, wo sich ohne mein Zutun untereinander ausgetauscht wurde, weil ja jeder von dem anderen wusste. Also die Lektion: Struktur schafft Freiheit für dich und dein Team. Und jetzt, wo die Meetingstruktur steht, kommen wir zur nächsten Frage. Wie kommuniziert ihr denn zwischen den Meetings? Nicht jede Kommunikation braucht nämlich zwingend ein Meeting, aber jede Kommunikation braucht die richtige Form. Ich habe das seinerzeit mit WhatsApp aufgesetzt, habe verschiedenste Gruppen dafür und darüber hinaus noch die Kommunikation innerhalb von Todoist. Heute würde ich es aber anders machen, nämlich mit Slack als zentrales Kommunikationsmittel, quasi als Kommunikationshub. Und warum Slack? Erstens, es gibt unterschiedliche Kanäle für Themen. Ein Kanal für Marketing, ein für Kundenprojekte, eins für technische Fragen. Und so bleibt alles sortiert. Zweitens, es ist asynchron. Niemand muss sofort antworten und das reduziert Stress und respektiert auch unterschiedliche Zeitzonen. Und drittens, es ist durchsuchbar. Absolut größter Vorteil. Du findest alte Nachrichten sofort wieder, ganz anders als bei WhatsApp. Wichtige Regeln, wenn man Slack nutzt: definiere Ruhezeiten. Niemand muss um 23 Uhr noch Nachrichten beantworten. Also stelle deine Benachrichtigungen klug ein. Und nicht jeder Kanal muss pushen, muss also sagen, hey, hier ist eine neue Nachricht. Nur die wichtigsten. Ein häufiger Fehler ist, dass Arbeitskommunikation dann doch komplett über WhatsApp läuft. Wie gesagt, wir machen das in Verbindung noch mit Todoist. Das ist ein Relikt aus der alten Zeit und meine Devise: Never stop a running system. Es funktioniert, aber das wäre tatsächlich etwas, was ich mir in meinem nächsten Silvesterurlaub mal wieder anschauen werde, ob wir nicht doch zentral und insgesamt einmal komplett auf Slack wechseln. Denn bei WhatsApp ist es problematisch. Es gibt keine klare Trennung zwischen Privat und Beruf beziehungsweise zwischen Beruf und Beruf, weil die VAs ja auch für mehrere arbeiten. Es ist unübersichtlich bei mehreren Projekten und auch sehr schwierig durchsuchbar. Todoist ist besser, aber man kann es auch dort schwierig durchsuchen, wenn die Dinge abgeschlossen sind. Für Video- und Audio-Calls nutze ich persönlich Zoom. Es geht aber auch Skype, Teams, Google Meet, was auch immer. Ja, das funktioniert alles natürlich super. Also wann nutzt du jetzt was? Den Slack-Chat für Updates und Fragen, die nicht dringend sind, Projektfortschritte und so weiter. Audio- oder Videocalls für komplexe Themen, Feedback-Gespräche und natürlich auch das Onboarding. Und E-Mail für formelle Themen, Verträge und externe Partner. Meine Kommunikationsregel: kläre bitte im Team, wann welcher Kanal genutzt wird. Denn das spart komplett Missverständnisse und gibt eine klare Anweisung, wer wann was zu nutzen hat. Und jetzt kommt die große Frage, die viele umtreibt und die auch den Titel der Folge bestimmt hat und die ich in jedem meiner Seminare höre, sobald ich über VAs berichte und meine Erfahrungen kundtue. Woher weiß ich, dass meine Remote-Mitarbeiter wirklich arbeiten? Oder nicht einfach eine Runde im Pool auf Bali schwimmen und diese Zeit abrechnen? Oder eine Stunde arbeiten und 5 Stunden abrechnen? Naja, die ehrliche Antwort: du weißt es nicht. Musst du aber auch nicht. Was du brauchst, ist keine Kontrolle, sondern Transparenz über die Ergebnisse. Ich erinnere mich noch gut an meine Konzernzeit, wo wir mehr oder weniger die indirekte Weisung hatten. Also unser Chef hat immer durchblicken lassen, wer hier vor 18 Uhr das Büro verlässt, da kann irgendwas nicht stimmen, der ist nicht richtig ausgelastet. Was zur Folge hatte, dass wir auch oft bis 19 und 20 Uhr im Büro waren und morgens natürlich trotzdem wieder früh da waren. In der Unternehmensberatung noch viel schlimmer. Ein Stück weit also Management bei Anwesenheit. Nach dem Motto: wenn die viel da sind, dann schaffen die auch viel. Was ja Blödsinn ist. Aber wir wissen alle, so funktioniert das, so erweckt man den Anschein. Ja, man würde den ganzen Tag arbeiten. Und davon müsst ihr euch trennen, weil anwesend sind die ja nicht. Eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, ist ein Kanban-Board dazu. Gab es auch schon mal eine komplett eigene Podcast-Folge. Ich versuche mal gerade hier zu scrollen, finde sie aber so schnell nicht. Ich werde sie in die Shownotes reinschreiben, ja, welche Folge das noch war. Also Kanban Board, du erinnerst dich vielleicht, es gibt Spalten für To-Do, Doing und Done. Und jede Aufgabe wandert von links nach rechts. Und jeder im Team sieht jederzeit, was läuft. Das kannst du mit Todoist abbilden. Das kannst du auch mit Trello machen, wenn dir das lieber ist. Es ist einfach, visuell und vor allem auch kostenlos für kleine Teams. Asana, auch ein Tool, womit es funktioniert, ist deutlich mächtiger, ist gut für komplexe Projekte. Mein Lieblingstool, du ahnst es bestimmt, Todoist. Ja, das passt bei uns super. Und damit kannst du sowohl die Eisenhower-Matrix als auch Kanban alles abbilden. Es funktioniert auch deshalb besonders gut, dass Todoist, weil du Tasks mit Deadline managst. Und es ist und bleibt daher mein Lieblingstool. Also, Lektion: Ein gutes System macht Mikromanagement überflüssig. Du musst nicht wissen, ob der Mitarbeiter wirklich anwesend ist. Du musst einfach nur das Ergebnis sehen und dann auch wissen, der Mitarbeiter hat offensichtlich gearbeitet. Aber wie ist es jetzt mit der Abrechnung? Denn Remote-Arbeit bedeutet Abrechnung nach Stunden. Und genau hier braucht es auch klare Prozesse. Und der Prozess hier heißt Zeiterfassung. Zeiterfassung ist deshalb wichtig, damit du weißt, wie lange Aufgaben wirklich gedauert haben. Das führt nicht nur zu besserer Planung, sondern auch zu einer gewissen Transparenz und der Mitarbeiter weiß im Endeffekt, dass er fair bezahlt wird. Und du hast wiederum Transparenz über Zeit und Kosten. Es gibt da verschiedene Tools für, ich nenne dir mal zwei. Top-Tracker wäre eins, ist sogar kostenlos, geht sogar optional mit Screenshots, die während der Arbeit gemacht werden. Ich persönlich mag Screenshots nicht. Ich finde das zu kontrollierend. Ich mag lieber das Tool Toggle, T-O-G-G-L. Das ist sehr intuitiv, hat viele Integrationen, Reports auf Knopfdruck und im Endeffekt läuft das so, dass der Mitarbeiter auf einen Knopf drückt, wenn er für dich arbeitet, wieder einen Knopf drückt, wenn er nicht mehr für dich arbeitet, kurz schreibt, was er getan hat und aus diesem Tool dann seinen monatlichen Report generiert. Da steht dann zum Beispiel drauf, 23 Stunden, die rechnet er ab mit dem entsprechenden Stundensatz und legt der Rechnung den Report bei. Und so kannst du nochmal für jede einzelne Aufgabe nachvollziehen, wie lange hat der Mitarbeiter dafür gebraucht, wie teuer war also im Endeffekt diese einzelne Aufgabe und gewinnst nochmal ein richtig schönes Gefühl dafür, ist es das wert, ist es das, was du erwartest, wie lange hättest du dafür gebraucht. Wie viel Geld hätte es gekostet, wenn du es gemacht hättest mit deinem Stundenlohn? Also das ist absolut transparent. Kann man natürlich auch dafür nutzen, Freelancer bzw. VAs miteinander und untereinander zu vergleichen von Geschwindigkeit und Qualität. Die Regel ist natürlich, erfasst wird nur die produktive Arbeitszeit. Also keine Pausen, kein Rumsurfen, keine Zigarettenpausen, nichts. Und bei der Bezahlung gilt dann natürlich auch monatlich. Und da ein Hinweis. Zahle zuverlässig und pünktlich. Das ist der einfachste Weg, Vertrauen aufzubauen. Ich hatte am Anfang leichte Herausforderungen mit Auslandszahlungen, insbesondere ins außereuropäische Ausland. Das hat ewig gedauert. Erstmal war es mit hohen Gebühren versehen und dann hat es sehr lange gedauert, sodass teilweise die VAs erst 10 Tage nach Rechnungsstellung ihr Geld bekommen haben, wo wir doch vereinbart hatten, ich zahle sofort. Und Gott sei Dank haben wir das irgendwann thematisiert und auch dafür eine Lösung gefunden. Es gibt PayPal, es gibt Wise, früher TransferWise. Wise ist eine super Plattform dafür, um eine super Bank mit Konten, um sehr schnell und sehr günstig diese Transfers zu machen. Gibt aber natürlich auch viele, viele andere Lösungen dafür. Revolut ist bestimmt auch eine. Also kümmere dich darum, dass wenn du im Ausland sitzende VAs hast, im außereuropäischen Ausland, das auch zu klären und auch darauf hinzuweisen. Es könnte ein paar Tage länger dauern. Vielleicht auch einfach den Zahlungsbeleg dann schon mal zu schicken. Also Lektion, Pünktlichkeit, insbesondere bei der Zahlung, zeigt Wertschätzung. Und du hast alles dank Reports unter Kontrolle. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen technisch. Aber auch extrem wichtig. Denn wenn du Remote-Mitarbeiter hast, die auf deine Systeme zugreifen, dann musst du Sicherheit groß schreiben. Die Grundregel bei Passwörtern und Zugängen: Jeder Mitarbeiter bekommt ein eigenes Account und niemals dein Hauptpasswort. Als Tools kannst du zum Beispiel LastPass, das nutze ich sehr gerne, oder OnePassword nutzen. Das sind Passwortmanager, mit denen du Zugänge sicher teilen kannst. Aktiviere auch immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo es möglich ist. Letztens hat mir ein Teilnehmer ein neues Tool empfohlen, Keeper, K-E-E-P-E-R. Das habe ich selber noch nicht benutzt. Das soll noch kryptischer, verschlüsselt und noch sicherer und alles sein. Angeblich soll man da auch die Passwörter teilen können. Das weiß ich nicht genau. Ja, das könnt ihr euch aber anschauen, wenn ihr sagt, nee, die beiden LastPass oder OnePassword, die passen mir nicht. Und dann gibt es ein Prinzip, was du anwenden solltest. Das heißt Least Privilege. Und es bedeutet, jeder bekommt nur die Rechte, die er wirklich braucht. Also du hast einen VA für Social Media, dann hat er Zugriff auf Instagram, aber nicht auf die Buchhaltung. Oder ein VA für Rechnungen, ja, Zugriff auf Buchhaltung, aber nicht zwingend auf E-Mail. Und auch beim Datenschutz gilt natürlich, deine VAs, wenn deine VAs personenbezogene Daten verarbeiten, brauchst du einen AV-Vertrag, also eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit Freelancern. Und bei VAs außerhalb der EU zusätzlich die EU-Standardvertragsklauseln. Hatten wir schon in der letzten Folge, wollte ich in dem Zuge aber nochmal dran erinnern. Und das klingt jetzt alles total kompliziert, ist aber ganz leicht standardisierbar. Du kannst die Vorlagen kostenlos bei der EU-Kommission runterladen und die Tools LastPass oder eben auch OnePassword sind nahezu kostenfrei. Also zum Abschluss nochmal ein Überblick über die Tools, die dein Remote-Team und du brauchen. Für das Projektmanagement eignet sich eben Trello, Asana oder Todoist, mein Lieblingstool. Dazu noch vielleicht Google Docs für gemeinsame Dokumentation. Das könnt ihr so ein bisschen beliebig handhaben, aber Google Docs sind ein sehr gutes Mittel. Für die Kommunikation wäre meine aktuelle Empfehlung Slack für den Teamchat und Zoom für Videocalls. Ich mache es eben auch über WhatsApp und Todoist. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Vielleicht auch bald mit Slack. Und für die Dokumentation bieten sich Google Sites oder Drive als quasi Wiki an. Notion ist mein persönlicher Favorit für zentrale Ablage von Informationen und Dokumenten für mich. Da lagern zum Beispiel auch die Skripte für meine Podcasts und dank der neuen Agents ist es auch noch komfortabler geworden in der Bedienung. Und dann sind noch weitere nützliche Tools, zum Beispiel Sign Request für digitale Verträge, TeamViewer für Remote Support, wenn erforderlich, und ganz wichtig, Loom, L-O-O-M, um Videoanleitungen aufzunehmen. Denn jeder meiner VAs ist verpflichtet, seine eigene Dokumentation zu machen. Wenn jemand bestimmte Vorgänge immer wieder regelmäßig macht, muss er dazu ein Video mit Bild und Ton anfertigen. Damit, wenn jemand neu ins Team käme oder, was noch nie vorgekommen ist, so, aber wenn der ersetzt werden müsste, jemand direkt mit einem kleinen Onboarding einsteigen kann und alle Videos hat, wie etwas bedient wird und funktioniert. Und diese Videos müssen bei Änderungen auch überarbeitet werden und werden abgelegt in unserem zentralen System. Was ist das zentrale System? Meins sage ich dir lieber nicht. Es ist seit jeher, ja, ich sage es natürlich, Dropbox. Und da werden jetzt einige sagen, DSGVO-konform. Ich glaube, da darf ich nochmal ein bisschen was überarbeiten. Aber was funktioniert und wo ich es auch hin überarbeiten würde, wäre OneDrive. Wenn du es in Deutschland buchst, hast du deutsche Server. Weitere Lösungen wären Trezorit. Ist auch ein sehr, sehr gutes, sehr sicheres System. Oder zum Beispiel auch Nextcloud. Das begegnet mir auch immer wieder bei meinen Immobilien-Deals, wenn ich von großen Gesellschaften Zugang zu den Datenräumen bekomme. Also, Remote-Führung braucht klare Routinen, transparente Tools und Vertrauen. Mit einem sehr einfachen Setup kannst du dein Remote-Team also effektiv steuern. Meetings, das sind einmal der Team-Call plus One-on-Ones. Kommunikation über Slack plus Zoom. Transparenz zum Beispiel durch ein Kanban-Board oder durch konsequente Einträge bei Todoist. Zeit und Geld durch Zeiterfassung plus pünktliche Bezahlung. Und Sicherheit durch Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und AV-Verträge. Und in der nächsten Episode geht es um Skalierung und Zukunft. Vom einzelnen VA zum kompletten Team. Und vor allem auch, welche Fehler du vermeiden solltest und wie hybride Teams aus Mensch und KI aussehen könnten. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit Unternehmern, Selbstständigen, Freunden und Bekannten, die ein Remote-Team führen oder aufbauen wollen oder vielleicht auch aufbauen sollten. Und schreib mir gerne, welches Tool nutzt du heute schon und welches willst du nach dieser Folge ausprobieren? Vielleicht hast du ja auch noch Tipps über die genannten Tools hinaus, dann teile ich sie auch super gerne mit allen anderen hier. Der Name dieses Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück. Aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.